Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Robert Frank, der Schweizer Fotograf, der in jungen Jahren in die USA ging und dort Fotografiegeschichte geschrieben hat. Er ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Gleich dazu ein Gespräch mit einer Kuratorin und einem Kurator, die gerade zu zweit in Berlin eine Ausstellung mit Werken von Robert Frank vorbereiten. Außerdem Margaret Atwood. Der tagelange Rummel um ihr neues Buch hat heute seinen Höhepunkt erreicht. Wir werden aus London über dieses Atwood Festival berichten und wir schauen in dieser Fazitstunde zum Filmfestival nach Toronto. Als junger Schweizer Emigrant jüdischer Herkunft ging Robert Frank 1947 in die USA und er wurde einer der bedeutendsten Fotografen des Jahrhunderts. Jetzt ist der Künstler im Alter von 94 Jahren im kanadischen Inverness gestorben. Laura Israel hat über Robert Frank einen Dokumentarfilm gedreht, Don't Blink. In dem Film gibt es einen Interviewausschnitt mit dem Fotografen. Das Gespräch wurde auf der Straße geführt und man sieht einen mürrisch dreinblickenden Künstler, Fotografen Robert Frank, der sagt, dass er keine Lust hat auf ein Fernsehinterview.
I'd like to walk out of the fucking frame, you know? I can't stand it, you know, to be pinned in front of a camera, because I do that to people. I don't want it to be done to me.
Also nicht wirklich gut gelaunt in diesem Ausschnitt, in diesem Film Don't Blink, Robert Frank. Am Donnerstag wird in Berlin eine große Ausstellung mit Werken von ihm eröffnet in der CO Berlin Foundation, Unseen. Das ist der Titel der Ausstellung. Und die Nachricht vom Tod des Fotografen hat mitten in der Vorbereitung die Kuratorin Katrin Schöneck und den Kurator Martin Gasser erreicht. Die beiden sind zu mir ins Studio gekommen. Frau Schöneck, Herr Gasser, guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.
Ein junger Fotograf, 23 Jahre alt, aus der Schweiz, kommt nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA. Wie erlebt er dieses Land Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre? Frau Schöneck.
Ich glaube, der Wechsel nach Amerika hat sehr viel bei ihm ausgelöst. Es gibt eine eindrückliche Szenerie, wo er an Paraden teilnimmt und in großen Menschenmassen unterwegs ist und eine ganz fremde Kultur auf ihn eindrückt, die, glaube ich, im Schweizer Kontext so nicht zu erleben war.
Also er taucht sofort ein ins pralle Leben.
So würde ich das sagen, ja.
Hat er da schon angefangen auch zu fotografieren gleich?
Ja, also er fotografierte in der Schweiz bereits viel. Das ist auch ein zentrales Thema unserer Ausstellung. Also es geht eben genau darum, quasi diese Anfänge im Schweizer Kontext aufzuzeigen, die dann quasi in Amerika eine Fortsetzung finden. Auch schon eben in den 40er Jahren fotografiert er in der Schweiz viel. Anfang der 40er Jahre auch sind einige ganz tolle Exponate, die wir jetzt zeigen können.
Herr Gasser, hatte er denn Vorbilder, kann man das sagen? Knüpfte er an irgendwelche fotografische Traditionen an?
Da gibt es eine ganze Reihe, ja. Also es ist vielleicht auch zu sagen, der ist wirklich sehr gut ausgebildet. Also während der Kriegszeit genießt er eine Ausbildung bei sehr guten, ausgewiesenen Fotografen in der Schweiz. Eigentlich die besten Studios, die es damals gibt, da kann er sehr viel profitieren. Es gibt Vorbilder sicher, das sind Schweizer Fotografen primär in dieser Zeit, wie Gotthard Schuh oder Jakob Duckener, aber auch internationale Leute wie Bill Brandt hat er schon gut gekannt. Cartier-Bresson natürlich hat man gekannt. Das sind Vorbilder, aber er ist so ein eigenständiger Typ, denke ich, schon damals. Er will seinen eigenen Weg gehen.
Darauf wollte ich.
Und Amerika ist für ihn primär mal eine totale Befreiung aus einer Kriegszeit, die in der Schweiz natürlich relativ angenehm war, aber doch, da fühlt er sich immer eingeschlossen.
Darauf wollte ich natürlich zu sprechen kommen, auf die Befreiung. Was macht er denn anders als andere Fotografen? Was ist seine stilistische Handschrift, gerade auch in den frühen Jahren? Kann man das da schon so eindeutig fixieren?
Was sicherlich im Kontext eben von The Americans und dem Werk im amerikanischen Kontext seiner Handschrift sind angeschnittene Perspektiven. Das ist ein Motion Blur, also so eine große Körnigkeit und eine Unbewegtheit und eine Schärfe, die ins Bild kommt. Und da gibt es durchaus ganz deutliche Verbindungen, finde ich, zu frühen Bildern in der Schweiz, wo kein zentral perspektivischer Blick auf den Gegenstand gerichtet wird, sondern der Frame so leicht gekippt ist und schräge Perspektiven reinkommen. Es gibt viele Ansichten, wo er Figuren schon im Vordergrund platziert und man sieht quasi auf Hinterköpfe, die eigentlich das Bildfeld so ein bisschen verstellen. Also, und das ist ja gerade in dem Kontext von einer Reportagefotografie. Also man muss sich natürlich auch diese Kontexte bewusst machen, in denen Fotografie damals distributiert wurde. Da ist das schon besonders, dass man eben quasi einen eher nahen Blick zum Gegenstand hat und quasi Störfaktoren eigentlich im Vordergrund platziert.
Ich glaube, ein großer Unterschied eben zur, sagen wir mal, eher fotografischen Tradition in der Schweiz, aber sicher auch in Deutschland der 30er Jahre, Anfang 40er Jahre, ist, dass er je länger, je mehr vom quasi dokumentarischen Abbilden, also quasi eine Geschichte erzählen, zu erzählen, die irgendwo anfängt und irgendwo aufhört, die etwas erklären will, davon kommt er je länger, je mehr weg. Und er will sich eigentlich persönlich einbringen. Es geht eigentlich bei seinen Bildern immer mehr nicht um das, was er unbedingt sieht, sondern das, was er fühlt gegenüber dem, was er sieht. Er nimmt eine sehr emotionale Haltung ein, zu der er sich ausdrückt, sagen wir mal so.
Er will sich einbringen, bedeutet dann auch in der Folge, dass er Bücher, Fotobücher, Bücher mit seinen Fotos auch richtig komponiert.
Absolut, ja, das ist ganz klar. Und vor allem, was er eben macht, er will keinen Text in diesen Büchern. Für ihn sind die Bilder, die Bildreihen, die Bildgegenüberstellungen, das muss so visuell funktionieren. Also eher wie ein visuelles Gedicht, ein Ablauf, eine Art visueller Schwarz-Weiß-Film, könnte man auch sagen, der aber auch wieder nicht einen wirklichen Anfang und ein Ende hat. Also es ist diese offene Haltung gegenüber der Welt.
Und das wirklich Spannende, finde ich, daran ist wiederum, wenn man das jetzt auf den Kontext der Reportage zurückbindet, also eben auf die Entstehungskontexte, ne? Die Möglichkeiten, Geld zu verdienen oder zu überleben als Fotograf dieser Zeit, waren verbunden mit Reportagefotografien. Und die waren sehr anders aufgestellt und haben andere Bedürfnisse erfüllt als das, was Frank dann in seinen Büchern macht. Und da gibt es so eigentlich zwei Linien, die sich, finde ich, ja eine Weile parallel entwickeln und wo er dann viel eben aus den frühen Materialien, die in die Bücher reinnimmt und rein editiert und damit dann irgendwie neu umgeht. Also das eine ist irgendwie die Ebene des Bildes, die sich sehr verändert, und das andere ist quasi als zweite Ebene der Kontext Buch, der dann als eigenständiges Medium immer mehr sich konturiert, so würde ich das beschreiben.
Kleiner Einschub an dieser Stelle, wir sagen immer Robert Frank, aber international wird er natürlich auch Robert Frank genannt, je nachdem, der Schweizer heißt natürlich Frank. The Americans, Sie hatten das schon genannt, Frau Schönig, dieses Buch ist 1959 in den USA erschienen und ein Jahr zuvor, 1958, bereits in Paris, in Frankreich. Und ich habe gelesen, 28.000 Fotos hat er benutzt für dieses Buch, aber er hat nur 80 ausgewählt. Was ist das für eine Arbeit? Was ist das für ein Verständnis, was da sichtbar wird?
Ich glaube, auch das musste man auf unterschiedlichen Ebenen beantworten, ne? Also das eine ist irgendwie dieses Wahnsinnsprojekt, nahezu alle, also erst durch 48 Staaten der USA gereist, also quasi nahezu durch alle, und dieser Versuch, irgendwie das Land in seiner Fülle einerseits abzubilden und ihm aber eben andererseits nicht in einem dokumentarischen Sinne zu begegnen, um es abzubilden, sondern ein emotionales Verhältnis seinem Gegenstand gegenüber abzubilden, ist das eine. Und das andere ist eben dieser Editionsprozess, der, glaube ich, eine ganz eigene Werkqualität hat. Der ist dann nach unterschiedlichen Schemen, glaube ich, auch vorgegangen. Also das Buch hat ja verschiedene Kapitel, jedes beginnt mit einer Fahne. Und da gibt es so verschiedene eben Symbole und Motive und Themenstränge, die sich irgendwie durchziehen. Aber ja, also es wird ein sehr, sehr langer Editionsprozess gewesen sein.
Robert Frank als Chronist seiner Zeit, ist das ein bisschen vergleichbar mit Walker Evans, der ja auch so als der ganz große Historienfotograf gilt, als Chronist ebenfalls? Ist das eine Traditionslinie?
Sicher, also Walker Evans war sehr wichtig für Robert Frank. Das war eine der Schlüsselbegegnungen Anfang der 50er Jahre in den USA, neben Edward Steichen, der der Leiter der Fotoabteilung am Museum of Modern Art war. Das war Walker Evans. Einerseits, weil Evans sehr europafil war in dieser Zeit, und andererseits, weil er dieses Buch auch gemacht hat, schon 1938, das heißt American Photographs. Und das ist eigentlich ein Modell für The Americans, die Robert Frank macht. Nur ist natürlich da der Unterschied, der große Unterschied, also größer könnte er fast nicht sein, der Walker Evans ist einer dieser sehr distanzierten Beobachter, sehr genauen, eben, ich möchte sagen, Dokumentaristen fast. Der dokumentiert eigentlich nicht das Leben auf der Straße, sondern Gebäude, die Architektur, vor allem auch das Alltägliche, die Alltagskultur. Und Robert Frank, das ist eben der, der ganz emotional im Dunkeln wühlt, möchte ich jetzt mal sagen, der am Rand der Straße geht und im Versteckten ist. Das sind wie zwei Welten, und trotzdem ist eine ganz enge Verbindung zwischen den beiden Projekten.
Frau Schönig, wir haben jetzt über Robert Frank, den Fotografen, gesprochen. Aus dem Fotografen wurde dann auch der Filmemacher. Was war das für eine Entwicklung? War das sozusagen ein, ja, geradezu zwangsläufig, dass das bewegte Bild dazu kam?
Ich würde sagen, ja und nein. Also es gibt unbedingt, würde ich sagen, diese Verbindung des Filmischen in seinen fotografischen Bildern. Gerade wenn man den Editionsprozess auch anschaut, es gibt oft irgendwie eine Narration, die durch die Bücher schwebt, die auf einer formalen Ebene eine Narrative entwickelt, die durchaus irgendwie filmische Anklänge haben. Und es gibt es aber auch auf der Ebene des Bildes. Also wir haben ein schönes Beispiel, wo er tatsächlich auch mehrere Bilder zusammen montierte, die irgendwie so einen filmischen Ablauf ergeben. Ja, ich glaube, nach diesem großen Erfolg mit dem Fotobuch, ja, ist es eigentlich eher ein Bruch, dass er zum Film wechselt. Und trotzdem würde ich sagen, gibt es diese Verbindung, die sich in der Fotografie andeutet.
Herr Kasser, Sie haben Robert Frank gekannt, vielfach getroffen, mehrfach mit ihm telefoniert, waren im Austausch. Was war das für ein Mensch? Was war das für eine Zusammenarbeit, die Sie da so kennengelernt haben?
Es ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Ich meine, Sie haben diesen kleinen Ausschnitt im Interview ja gespielt. Das ist eine Seite von ihm, dass er kann wirklich pissed sein an irgendwas und sich eben verweigern, dass wenn er keine Lust hat oder das sinnlos findet und er hat es tatsächlich nicht gern, wenn man ihn eben irgendwo festnagelt. Er sitzt selten einfach auf einem Stuhl, sondern er ist immer in Bewegung. Er ist einer, der immer wieder eine andere Perspektive einnimmt und der lässt sich nicht festnageln. Und auf der anderen Seite kann
er... Das haben Sie zu spüren bekommen auch?
Ja, ich habe das auch beobachtet, wie er zum Teil mit anderen Leuten so umgegangen ist. Der konnte schon sehr hart sein. Aber es war auch Selbstschutz, weil gerade nach The Americans, da sind so viele Leute gekommen, die wollten immer wieder die gleichen Bilder und immer wieder nur dieses Buch. Und er wollte ja weitergehen. Ich glaube, das andere Charakteristikum, er ist eben ruhelos gewesen. Er ist nie stillgestanden, wirklich. Er hat sich nie auf den Lorbeeren ausgeruht, sondern das war ihm immer wieder sofort Ansporn, eben etwas anderes auszuprobieren. Und vor allem, er hat es geliebt, Risiken einzugehen. Und das ist sicher auch ein Grund, warum er dann Film gemacht hat, weil er hat gedacht, ja, Film ist etwas, was ich nicht kann, also das will ich machen.
Frau Schönig, jetzt die Nachricht vom Tod von Robert Frank, das gibt der Ausstellung, die jetzt eröffnet wird in Berlin, nochmal eine ganz andere Bedeutung.
Tatsächlich, ja. Also wir sind plötzlich mit der Situation konfrontiert, eine Ausstellung zu einem Fotografen zu machen, der nicht mehr lebt. Gerade eben haben wir noch eine Ausstellung zu einem Fotografen gemacht, der in Entscheidungsprozesse einbezogen war, der seine Pressebilder freigegeben hat, der in den kuratorischen Prozess zum Beispiel jetzt nicht einbezogen war, der aber
gegenwärtig war
und der eine Figur in diesem ganzen Prozess war. Und plötzlich ist die Situation eine sehr andere, ja.
Robert Frank, Unseen. Am Donnerstag wird diese Ausstellung in Berlin in der CO Foundation eröffnet. Die Kuratorin Katrin Schönegg und der Kurator Martin Gasser haben an den so vielseitigen Künstler erinnert, der jetzt im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Frau Schönegg, Herr Gasser, Dankeschön.
Gerne.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Seit Tagen gab es einen riesigen Rummel um die Veröffentlichung. Heute war es nun soweit, die Buchpremiere des Jahres. Vergangene Nacht hat Margaret Atwood in London aus ihrem neuen Roman Die Zeuginnen gelesen, die Fortsetzung ihres Bestsellerromans Der Report der Markt. Am Vormittag hat die kanadische Schriftstellerin dann an einer Pressekonferenz teilgenommen, von der nun Friedbert Meurer berichtet.
Der Schauplatz der globalen Präsentation ist die British Library, die Nationalbibliothek. Sie liegt in London nur ein paar hundert Meter entfernt vom Bahnhof King's Cross, wo auch 20 Jahre nach Erscheinung der ersten Harry Potter-Romane der Rummel immer noch kein Ende findet. Waren es Margaret Atwoods Fans, die wie bei Harry Potter auf alle möglichen Sequels und Prequels drängten?
Yes, there had been many requests for a sequel, which I'd always said no to.
Es gab viele Anfragen. Ich habe immer Nein gesagt. Aber im Lauf der Zeit habe ich meine Meinung geändert, auch weil sich unsere Realität eher auf Gilead zubewegt. Zum Beispiel in den USA. Gilead ist verschwunden, es gibt das Reich nicht mehr. Das lasse ich von innen, von außen und von einer Gründerin erzählen. Gilead ist das theokratische Reich der Unterdrückung, in dem Frauen als Gebärmaschinen gehalten und vergewaltigt werden. Und die Personen sind die beiden Töchter Desfreds. Eine wuchs in Gilead auf, die andere in Freiheit in Kanada. In der Hauptsache aber geht es um die dritte Person, um Tante Lydia. eine einst mächtige und brutale Aufpasserin in Gilead.
How do these people get into it? How do they get into their positions of relative power?
Wie wird man so? Wie kommt man an die Macht? Wie rechtfertigen sie das alles vor sich selbst? Ich bin 1939 geboren und habe die Tagebücher von damals gelesen, von mächtigen Leuten. Dazu gehören auch die Tagebücher von Josef Goebbels. Hinter dem Podium, auf dem Margaret Atwood spricht, leuchtet der Buchumschlag des neuen Romans auf einer Videoleinwand. Die Magd trägt jetzt ein grünes Kleid, vielleicht als Farbe der Hoffnung. Atwood sagt, die Idee mit den Kleidern und Outfits habe sie von Leni Riefenstahl aus deren Film Triumph des Willens übernommen. Überraschend meint die kanadische Autorin zum Thema Hoffnung, ihr erster Roman The Handmaid's Tale sei doch schon optimistisch gewesen.
The Handmaid's Tale is optimistic. Why is that?
Erstens, weil ich die Hauptfigur nicht habe sterben lassen. Und am Ende gibt es ein Symposium, was klar macht, Gilead gibt es nicht mehr. Es gibt Gründe, bei diesen Regimen optimistisch zu sein, denn sie haben eine Tendenz, nicht zu überdauern.
About these kinds of regimes, there are frequently reasons to be optimistic, because in fact they tend not to last.
Als Atwood zu Beginn die Bühne betrat, wurde sie von zwei Mägden in silberschimmernden Kostümen und weißen Hauben begleitet. Es sind die Perlenmägde, die trotz des Untergangs weiter für Gilead werben. Ein wenig erinnert das zwar jetzt an die Harry-Potter-Kostüme vom Bahnhof nebenan. Aber Margaret Atwood will mit den verschiedenfarbigen Kostümen eine Schlüsselerkenntnis mitteilen über das Verhältnis zwischen Dystopie und Utopie.
Every dystopia contains within itself a little utopia.
Jede Dystopie enthält in sich ein wenig eine Utopie. Und in jeder Utopie steckt auch eine kleine Dystopie. Das ist unbezweifelbar so.
That's invariably true.
Nationalsozialismus, Bolschewismus, die Roten Khmer waren Utopien, bevor sie zu mörderischen Regimen wurden. Atwood erwähnt, dass sie 1984 kurze Zeit in West-Berlin lebte. Sie habe sich damals gefragt, ob die Deutschen in ihrem geteilten Land wohl verstehen würden, wenn Gilead in den USA spiele.
Until the wall went down. Until the Cold War ended.
Bis zum Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Kriegs präsentierten sich die USA als Alternative zum Reich des Bösen. Sie zeigten nicht ihre Schattenseiten. Als dann der Kontrahent verschwand, konnte auftauchen, was immer schon da war.
But once that opponent was gone, everything could come out that had always been there.
Die weiß-silbernen Perlenmägde nehmen jetzt wieder Aufstellung neben dem Podium auf. Atwood gibt zum Abschluss den Journalistinnen und Journalisten einen guten Rat. Wir sollten uns vor den Mägden hüten, den Missionarinnen, bevor wir plötzlich von ihnen konvertiert werden.
Margaret Atwood und die Pressekonferenz am Vormittag zum Auftakt dieses Veröffentlichungstages, Friedbert Meurer berichtete. Um Mitternacht also ging's los, Margaret Atwood und die Veröffentlichung dieses Buches. Der Roman ist ja bereits für den renommierten britischen Booker Prize nominiert, obgleich der Inhalt des Buches offiziell ja noch gar nicht bekannt war. Am Abend gab's jetzt also eine Diskussionsveranstaltung mit der 79-Jährigen im National Theatre. Daraus hat sie auch gelesen aus ihrem Buch und Robert Rothiffer hat die Szenerie beobachtet und ist jetzt aus London zugeschaltet. Herr Rothiffer, wie war denn die Stimmung vor dem National Theatre? Was haben Sie da erlebt?
Ja, enthusiastisch. Also ich habe keine Handmaids herumlaufen gesehen wie gestern zu Mitternacht bei der Buchpräsentation. Da waren ja Schauspielerinnen da, die als Handmaids kostümiert waren. Es war weniger so eine Art von Spektakel, sondern halt einfach sehr viele Leute, großteils würde ich sagen so 70% Frauen oder 80% Frauen, die gekommen sind, sich das anzusehen. Und diese Tickets, die waren heiß umkämpft. Also niemand, der dort war, konnte nicht ein absoluter Fan sein. Und ich habe mit ein paar von den Leuten aus dem Publikum auch gesprochen.
As a woman, it's easier to feel those parallels. We feel them every day, maybe half the time it's a subconscious thing, but it's always kind of there lingering under the surface.
I was watching the series Flying into America on the plane about 2 years ago, and I had my 3-year-old daughter next to me. I was flying to New York and I couldn't watch it. I had to turn it off because I found it was too close to home, especially flying into America after the Trump presidency, which it just seemed like it could happen.
I don't know if it's just Trump's America. I actually think it's kind of all over Europe at the moment. You realize how much she foresaw the future in a sense.
Also man sieht schon, die Leute, die da dort waren, für die hat dieses Buch eine ganz aktuelle politische Bedeutung. Die erste Frau, mit der ich da gesprochen habe, eine junge Frau, die hat gemeint, für sie als Frau seien Parallelen zu dem, was in dem Buch zu lesen ist, jeden Tag spürbar. Und der Mann danach hat gesagt, er ist mit seiner dreijährigen Tochter nach Amerika geflogen und er hat im Flugzeug die TV-Serie gesehen und das war für ihn fast ein bisschen zu nah an der Realität und er musste dann aufhören, das zu sehen, weil er denkt sich, sowas könnte wirklich passieren. Und die Dame danach, die mit ihm zusammengekommen ist, die hat dann auch erklärt, dass das nicht nur in Trumps Amerika so sei, sondern auch in Europa der Gegenwart. Also man sieht, dieses Buch hat eine ganz aktuelle Relevanz für die Leute. Ich habe dann aber auch noch eine Frau vors Mikro gekriegt, die sich als eine Verwandte der Autorin herausgestellt hat. Das war auch nicht uninteressant.
She's my aunt. And Graham Gibson's my uncle. So that's how I got my tickets, yes.
You've had the privilege of reading it early, I suppose.
No, of course not. Margaret's very professional, but I'm looking forward to seeing her and Graham afterwards.
Do you see parallels with the world that we live in Britain at the moment?
Absolutely, but as Peggy says, she never writes anything that hasn't actually happened at some point somewhere. So that's why it's so scary.
Ich habe sie gefragt, wie sie an die Karten herangekommen ist und sie hat gesagt, ja, Margaret Atwood ist meine Tante und Graham Gibson, ihr Partner, ist mein Onkel. Und daraufhin habe ich sie gefragt, ja, haben Sie daher das Buch vielleicht früher zu lesen bekommen? Sagte sie, nein, denn Margaret ist sehr professionell. Und wollte ich noch wissen, ob sie denn als Britin auch Parallelen zur derzeitigen britischen Gesellschaft erkennen kann. Und sie sagt, absolut. Und wie Peggy, wie sie Margaret Atwood genannt hat, immer sagt, sie schreibt nichts in ihren Büchern, was nicht irgendwo auf der Welt tatsächlich passiert sei. Und daher sei das so furchterregend.
Man spürt also die unglaubliche Begeisterung dieser Menschen, diese ganz tolle, ausgelassene Stimmung in London vor dem Theater. Wie schätzen Sie denn diesen Hype um das neue Buch ein, Herr Rutifer? Ist das vergleichbar mit der Harry Potter-Euphorie oder ist das nur das Ergebnis eines knallharten Marketing?
Natürlich spielt die TV-Serie eine große Rolle, aber im Gegensatz zu Harry Potter, der ja doch, wollen wir uns erinnern, ein Kinderbuchphänomen ist, das so langsam gewachsen ist, hat man es in diesem Fall zu tun mit einem Stück Populärkultur, würde ich fast sagen, das genau zu einem Zeitpunkt verfilmt wurde, wo es politisch ins Schwarze getroffen hat. Und ich glaube, viele Leute wollten eben nicht nur die Fortsetzungen so, wie sie sich TV-Autoren vorstellen, sondern auch wirklich wissen, was die Autorin selbst sich heute dazu denkt. Und daher ist dieses Buch, das ja doch knapp 35 Jahre nach dem ersten Teil herauskommt, schon auch relevant. Denn es ist mehr oder weniger ja Margaret Atwoods Kommentar dazu, wie ihr voriges Buch als prophetisch wahrgenommen jetzt in der Gegenwart zu verstehen ist. Also es ist nicht nur eine Fortsetzung, sondern es ist durchaus verständlich, dass die Leute, denen das Buch viel bedeutet, sich auch durch diese Fortsetzung erwarten, eine Art Update von Seiten der Autorin zu ihrer eigenen Vision aus den 80er Jahren.
Große Aufregung, viel Aufmerksamkeit im National Theatre, auch für die Autorin Margaret Atwood und die Veröffentlichung ihres Buches, die Lesung, die Übertragung auch in Kinos weltweit. Das war Robert Rutifer aus London vor dem National Theatre. Herr Rutifer, Dankeschön.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Marianne Allweis.
Die Europäische Filmakademie zeichnet die Macher der Fernsehserie Babylon Berlin aus. Die Regisseure Tom Tykwer, Hendrik Handlüchten und Achim von Borries sollen am 7. Dezember in Berlin einen europäischen Filmpreis bekommen, und zwar in einer neuen Kategorie für Serien. Mit Babylon Berlin wolle man einer wegweisenden Serie Tribut zollen, die gleichzeitig ein leidenschaftliches filmisches Spektakel und eine präzise Darstellung der politischen und gesellschaftlichen Realitäten im Berlin der 1920er Jahre sei. Der Leipziger Thomanerchor hat zum ersten Mal ein Mädchen zum Vorsingen eingeladen. Die Stadt Leipzig als Trägerin des traditionellen Knabenchors erklärte, sie habe damit allerdings keine grundsätzliche Entscheidung getroffen. Es sei die künstlerische Entscheidung des Kantors, ob das Mädchen mitsingen dürfe. Seine Stimme müsse dem Klangbild des Knabenchors entsprechen. Im Mai hatte Leipzig die Bewerbung des Mädchens noch abgelehnt. Nun reagiert die Stadt auf ein Urteil eines Berliner Gerichts vom August. Dieses hatte die Klage desselben Mädchens auf Zulassung zum Staats- und Domchor in Berlin abgewiesen. Das Recht auf Kunstfreiheit überwiege hier das Diskriminierungsverbot aufgrund des Geschlechts. Die Richter ließen allerdings eine Berufung zu. Die Generation Einheit schaut optimistisch in die Zukunft. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach. Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren machen sich außerdem weniger finanzielle und berufliche Sorgen als vor 2 Jahren. Allerdings gäbe es immer noch spürbare Unterschiede zwischen Ost und West, sagte der Mitautor der Studie Klaus Hurrellmann im Deutschlandfunk Kultur.
Da ist im Westen einfach alles noch einen Zacken optimistischer und die Perspektiven werden rosiger gesehen und die Verdienstmöglichkeiten. Also im Wettbewerb bei den jungen Leuten, die ihrerseits alle nach der Wiedervereinigung groß geworden sind, schneidet im Zweifelsfalle der Osten Deutschlands schlechter ab als der Westen.
Der Soziologe Klaus Hurrellmann. Rund die Hälfte der Friedhofsflächen in Deutschland wird nicht mehr für Bestattungen benötigt. Wegen des Trends zu kleinen Urnengräbern sowie Beisetzungen in Wäldern oder auf See seien rund 50% der etwa 35.000 Hektar Friedhofsfläche überflüssig geworden, teilte die Verbraucherinitiative Eternitas mit. Diese Flächen könnten etwa für Kultur, Sport oder Landwirtschaft genutzt werden.
Fazit im Internet. deutschlandfunkkultur.de/fazit.
Wir wollen nun über Videokunst sprechen. Jene Kunst, in der die technische Entwicklung eine ganz wichtige Rolle spielt. Seit den 70er Jahren hat sie sich entwickelt, etabliert. Und einer der ganz wichtigen Vordenker und Mitdenker dieser Kunst ist Wulf Herzogenrath. Als Direktor des Kölnischen Kunstvereins hat er 1974 zum ersten Mal überhaupt Videokunst ausgestellt. Er sammelt Videokunst und Teile seiner Sammlung, seines Archivs werden ab Donnerstag in der Akademie der Künste in Berlin präsentiert. Herr Herzogenrath, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ich kann mir vorstellen, wie spannend und aufregend es ist, das Entstehen einer Kunstform unmittelbar zu erleben und auch zu begleiten, auch zu gestalten. Wie sind Sie denn auf die Videokunst insgesamt überhaupt aufmerksam geworden?
Da gibt es 2 Schritte. Das eine ist, ich habe die Chance gehabt, 50 Jahre Bauhaus den Katalog 1968 neben dem Studium betreuen zu können. Und dann auch über Oskar Schlemmer, den großen Bauhausmeister, promoviert. Das heißt, Kunst und Handwerk, aber eben insbesondere Kunst und Technik eine Einheit. Das war das eine. Das andere, wie das im Leben ist, es gibt keine Zufälle. Der Direktor des Volkmar-Museums, meine erste Stelle 1971, hatte vor seinem Kunstgeschichtsstudium 2 Semester Physik studiert. Und deshalb hat er den Finger gehoben, als gefragt wurde, wer möchte an deutschen Museen ein Studio für Elektronik geschenkt bekommen. Alle anderen waren überhaupt nicht interessiert und wussten gar nicht, was sie da mit so einer Anfrage überhaupt sollten. Und er hat gesagt, na, geschenkt kriegen wir, ist doch gut. Und nun kam ich, junger Mann, Sie sind der Jüngste, Bauhaus passt doch, jetzt kümmern Sie sich mal drum, was kann man da machen? Was kann man künstlerisch damit machen? Und so habe ich mich dann erstmal informiert und bin mit Freude und Interesse dabei geblieben.
Sie haben sich in die Technik hineingedacht auch und dann haben Sie Künstler angesprochen und gesagt, kommt rein ins Studio und probiert.
Ja, und auf der anderen Seite mal mich informiert, denn es gab natürlich schon der berühmte Gerry Schumm, der zwar meist mit Filmen das machte, aber das für den Fernseher. Es gab in Amerika eine große Entwicklung und deshalb 1974 diese erste Ausstellung Projekt 74, wo eben das amerikanische Videokünstlerfeld mit 70, 80 Beispielen schon präsentiert wurde. Und das völlig anders war als bei uns. Bei uns war es schwarz-weiß, war eher Konzept, war eher Dokumentation und in Amerika nahm Jun Paik als den großen Namen der dann amerikanischen Szene, früher in Deutschland, der hat diese lustigen, lebendigen, kollagierten Werke gemacht, die einfach was völlig anderes waren, als wir Experimentalfilm oder Video in Deutschland kannten.
Jetzt hat sich die Technik seit den 70er Jahren enorm entwickelt. Welche Bedeutung hat denn die Technik für die ästhetische Entwicklung gehabt?
Ach, die Technik ist gar nicht so wichtig. Sie hat natürlich bestimmte Grenzen und bestimmte Möglichkeiten gehabt. Was an Video eben das Spannende ist, eben wie man heute ja auch eher sagt, Bewegtbild, wobei bei Bewegtbild der Ton fehlt. Der Ton, der Sound, ist natürlich ganz wichtig. Und bei Video war die Chance, auch das, was Nam June Paik dann Participation nennt, die Teilnahme des Einzelnen, was eben anders ist als beim Kino oder bei Experimentalfilm, wo ich das angucke und sage, schön oder nicht schön. Diese Video-Closed-Circuit-Installationen, die anderen emotionalen Videoskulpturen, das ist etwas, wo der Betrachter auf eine ganz andere Weise einbezogen wird. Und das fand ich immer sehr spannend.
Nam June Paik haben Sie genannt als einen der Pioniere der Videokunst, Herr Herzogenrath. Was waren denn noch so zwei, drei prägende, wichtige Begegnungen, die Sie gerade in den frühen Jahren hatten?
In der Ausstellung zeigen wir natürlich auch, wie jede Kunst, die ganz neu ist, und jeder Künstler, der ganz Neues macht, immer auch einen Vater und einen Großvater hat. Fängt eben mit Marcel Duchamp an und dessen wichtigen Einfluss auf John Cage. John Cage wiederum den wichtigen Einfluss auf Paik. Und da gibt es natürlich die ganze nächste Welle der, sagen wir, Mitte 70er Jahre, ein großer Raum mit Marcel Odenbach, Ulrike Rosenbach, Klaus von Bruch, die aus der Kölner Szene kamen, aber natürlich international John Jonas. Und es dann bis hin zu Jüngeren, wie Raffaela Vogel, die so die Jüngste ist mit 31, wo da auch ein Rückgriff wiederum interessanterweise kommt. Weil heute technisch alles möglich ist, hat man eine Faszination an der alten Technik wieder. So ist das eigentlich eine ganz schöne Breite, die man jetzt dann in der Akademie sehen kann.
Wie haben denn die Kolleginnen und Kollegen reagiert, als der junge Wulf Herzogenrath auf die Idee gekommen ist, solche Videokunst auszustellen? War das schwierig, diese Kunst durchzusetzen in der Szene?
Also wenn Sie durchsetzen meinen auf dem Markt, ist es sicher schwer. Denken Sie nur an die Fotografie, die hat 120, 130 Jahre gebraucht, bis sie vom Markt, von den Museen auch wirklich akzeptiert wurden. Hier ist eine Zweiteilung. Die Museumskollegen haben es viel eher, viel schneller. Die Kuratoren, die Künstler haben es akzeptiert. Der klassische Markt, der eben doch das Bild über dem Sofa sozusagen bevorzugt, der hat natürlich eher Probleme. Da sind dann Editionen wie Video at Midnight und solche Dinge, die sind dann hilfreich und geben eine Möglichkeit, dass man auch nicht nur ein großer, reicher Sammler sein muss wie Julia Stoschek oder Ingfield Götz. Das sind so die beiden großen Videosammler, die ihre Dinge vorantreiben.
Videokunst ist eine Kunst, die in der Zeit abläuft. Man benötigt Zeit, um die Kunst zu rezipieren. Welche Probleme ergeben sich denn daraus für einen Ausstellungsmacher, der diese Kunst jetzt präsentiert?
Die Zeit ist sicher das eine. Auf der anderen Seite der Klang. Man muss sehen, dass sie sich gegenseitig nicht totschlagen. Dann eben doch, wo wir 12 Videos in einem Raum haben, dann doch mit Kopfhörern arbeiten und die anderen Räume so inszenieren, dass ein Ton sein darf, aber er nicht andere belästigt sozusagen. Der Ton ist sicher das eine Problem. Licht ist heute kein Problem mehr bei den starken Monitoren, die man hat, und der Projektion. Das war früher immer dieser schreckliche dunkle Raum, musste es sein, die Blackbox. Das ist alles heute nicht mehr. Und man sieht, das Publikum verweilt bei einer Gruppenausstellung eben doch beim Bewegtbild und beim, nennen wir es, Video, weil da Themen verhandelt werden, mit denen man umgeht. Das sind Bilder, die einen was angehen.
Gibt es ein Thema, von dem Sie sagen, das hat mich absolut überzeugt, dass das ein Künstler verarbeitet hat?
Unser Schlussbild ist eine große Projektion eines Videowerkes von Marcel Odenbach. Sie sehen drei gut angezogene, sage ich jetzt bewusst, etwas afrikanisch anmutend, dunkelhäutige Menschen, die durch den Louvre gehen und dann vor Géricault's Bild, das Floß der Medusa, dieses fürchterliche Unglücksbild einer gescheiterten Hoffnung, diese Menschen, die sich retten wollen, sich, wie wir wissen, gegenseitig haben aufessen müssen, um überhaupt zu überleben auf diesem Floß. Und dieses Bild von Géricault gucken die sich an und wir gucken mit den Augen, sozusagen mit den Gedanken dieser Afrikaner auf dieses Bild. Und dann wird das Meer eingeschnitten und Details aus dem Bild. Und Marcel Odenbach macht eine politisch klare Aussage, ohne mit der Faust oder mit dem Zeigefinger zu zeigen, sondern uns so einzubeziehen, das ist ein wichtiges, wunderbares Werk, was in dieser Ausstellung sozusagen den Schlusspunkt bildet.
Magic Media, Media Magic, Videokunst seit den 1970er Jahren aus dem Archiv Wulf Herzogenrath. Zu sehen in der Akademie der Künste in Berlin ab Donnerstag und das Ganze dann bis zum 13. Oktober. Wulf Herzogenrath, am Donnerstag sind Sie wieder zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur und zwar in unserer Sendung Im Gespräch. 55 Minuten live ab 9.05 Uhr. Wulf Herzogenrath, vielen Dank.
Vielen Dank.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die Preise beim Filmfestival in Venedig sind vergeben. Nun herrscht auf der anderen Seite des Atlantiks reges filmisches Treiben, und zwar beim Filmfestival in Toronto. Mehr als 300 Filme laufen bei diesem wichtigsten Festival Nordamerikas, aber nur wenig Deutsche sind dabei. Aus Toronto, Susanne Burg.
Deutsche Co-Produktionen gibt es einige in Toronto, auch deutsche Filme, die vorher schon bei anderen Festivals liefen. Aber es gibt nur eine deutsche Weltpremiere in diesem Jahr, das Vorspiel von Ina Weisse. Nina Hoss spielt eine Geigenlehrerin, die gegen den Willen ihrer Kollegen an der Musikschule einen Studenten annimmt und sich immer weiter reinsteigert in die Idee, aus ihm müsse etwas werden. Der Kollateralschaden dabei ist die eigene Familie, Sohn und Ehemann, von denen sie sich immer weiter entfernt.
Es geht nicht nur um diese zerrissene Frau, die auch versucht, einen Platz zu finden und die kämpft, was ja auch erstmal gut ist, sondern es geht auch um Erziehung, also wie sie ihren Sohn behandelt, wie sie ihn in Konkurrenz zu ihrem Schüler setzt, wie sie das, was sie gelernt hat, dann doch weitergibt, auch wenn sie es versucht zu umgehen, also ihre eigene Erziehung. Und doch kommt sie in ähnliche Verhaltensmuster wieder hinein, indem sie versucht, ihren Schüler dahin zu bringen, wo sie es selber eigentlich nicht wirklich hingeschafft hat, aus großen Ängsten heraus.
Regisseurin Ina Weisse ist mit ihrer Hauptdarstellerin angereist, mit Nina Hoss, die gleich für zwei Filme hier ist. Auch für Pelikanblut, der zuvor in Venedig lief.
Also mit dem Festival, ich habe immer nur sehr viel davon gehört, aber ich war hier nie auf dem Festival. Aber was mir auffällt, also auch mit den Leuten, denen ich begegne, das ist diese große Offenheit und eigentlich auch Freude und nicht das kritische Gucken, mal sehen, ob das was wird, sondern erstmal offen.
Das Publikum in Toronto gilt tatsächlich als besonders kinoliebend. Stundenlang stehen die Zuschauer einmal um den ganzen Block Schlange und warten geduldig, bis sie ins Kino dürfen. Filme verändern, wie die Menschen die Welt wahrnehmen, hat sich TIFF, wie es sich abgekürzt nennt, als Motto auf die Fahnen geschrieben und stellt sich dabei auch eine gerechtere und vielfältigere Welt vor. In diesem Jahr laufen mehrere prominent besetzte Filme beim Festival, die sich stark machen gegen Unrecht, gegen Diskriminierung, die für die gute Sache kämpfen. Das linke Gewissen Hollywoods, hier ist es lebendig.
You don't know what you're into down here in Alabama when you're guilty. From the moment you're born.
God. Mr. McMillan.
We're done here.
Just Mercy ist ein filmisches Manifest gegen die Todesstrafe. Der Film erzählt die wahre Geschichte von Brian Stevenson, der als junger afroamerikanischer Anwalt nach Alabama geht und sich dort als erstes des Falles von Walter McMillan annimmt, einem Mann im Todestrakt, der angeblich eine weiße Frau getötet haben soll. Nach Sichten der Akten ist Stevenson überzeugt, McMillan, gespielt von Jamie Foxx, ist unschuldig. Auch in anderen Fällen stellt er fest, die Verurteilten im Todestrakt sind fast immer Afroamerikaner, bitterarm und haben keinen wirklichen Rechtsbeistand bekommen. Ich glaube, wir können die Welt nicht verändern und für mehr Gerechtigkeit sorgen, wenn wir uns immer nur an sicheren Orten aufhalten, sagt Brian Stevenson, der Anwalt, der die lebendige Vorlage für den Film bildet. Unsere Politiker machen diesen Fehler. Sie sind zu weit weg und hören nicht auf die Menschen, die leiden. Sie sehen nicht das, was man sieht, wenn man nahe dran ist. Und ich halte es für wichtig, Menschen mit dieser Nähe zu konfrontieren. Der Film schafft Nähe. Man ist empört über die Ungerechtigkeit, dass ein unschuldiger Mann im Todestrakt sitzt. Nur, wer wäre das nicht? Bei aller menschlicher Nähe verfällt Just Mercy doch auch in alte Schablonen des Gerichtsfilms. Es gibt Rückschläge, Enttäuschungen, aber man kämpft weiter gegen alle Widrigkeiten, bis das Gericht einem am Ende doch recht gibt. Texttafeln unterstreichen am Ende die Dringlichkeit des Themas.
Scarlett! Scarlett! Bei aller Politik im Film, es zählen natürlich auch die Stars. Und die laufen derzeit im Stundentakt über den roten Teppich. Scarlett Johansson als Nazi-Mutter in der Satire Jojo Rabbit, Jennifer Lopez, die eine Stripperin spielt in Hustlers, Matt Damon und Christian Bale als Rennfahrer in Ford vs. Ferrari oder Nicole Kidman, die für die Romanverfilmung Der Distelfink nach Toronto gekommen ist. Am kommenden Wochenende werden die Zuschauer entscheiden, welcher Film sie am meisten überzeugt hat. Denn der wichtigste Preis in Toronto ist der Publikumspreis. Und den Titel dieses Filmes kann man sich merken. Er wird bei den Oscars im kommenden Jahr bestimmt wieder auftauchen.
Das Filmfestival in Toronto, TIFF, ein Zwischenbericht war das von Susanne Burg. Der Tod des Fotografen Robert Frank ist auch ein großes Thema in den Feuilletons, wie wir jetzt von Tobias Wenzel hören.
Ein Kritiker schäumte damals. Diese ausgeschnittenen, unterbelichteten Aufnahmen, die verkanteten Bildhorizonte und banalen Motive sehen aus wie ein Haufen Kinderfotos, die an der Straßenecke entwickelt wurden. Das Zeug gehöre einfach in den Müll, erinnert Alex Rühle in der Süddeutschen Zeitung daran, wie Robert Franks Fotoband The Americans 1958 von diesem Kritiker aufgenommen wurde. Der Mann irrte. Die zuweilen aus der Hüfte oder dem fahrenden Auto geschossenen Fotos von Jukeboxes und feisten Politikern, Freiluftgottesdiensten in den Sümpfen des Mississippi, versteinerten Ehepaaren, Cowboys in New York und Schwarzen bei einer Beerdigung in South Carolina sollten so stilbildend werden wie das ganze Buch. Es dürfte tatsächlich schwer sein, einen anderen Bildband zu finden, der ähnliche Auswirkungen hatte auf die Fotografiegeschichte wie The Americans. Mit dem schweizerisch-amerikanischen Fotografen und Regisseur Robert Frank ist ein wirklich bedeutender Künstler gestorben. Das machen die Feuilletons vom Mittwoch auch durch den Umfang der Nachrufe klar. Robert Frank näherte sich in seiner Arbeit einer Sache, an die sich heute kaum ein Fotograf mehr herantraut, der Wahrheit, schreiben Swantje Karich und Hans-Joachim Müller in der Welt. Im Rückblick erscheint es, als seien alle Bilder Franks ebenso wie die Dutzenden von Filmen, die er gedreht hat, nur einem einzigen Thema gewidmet, dem Tod, dem Scheitern und der Kälte, die zwischen den Menschen herrscht, urteilt Freddy Langer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In der SZ verrät Alex Rühle, was Robert Frank von Denkmälern hielt, die man ihm errichten wollte. Nichts. Oder in Franks Worten, und die Tauben scheißen drauf. Auch auf Schornsteine. Schornsteinen und Kaminen haben wir die Privatsphäre zu verdanken. Das behauptet der US-amerikanische Anthropologe Douglas Rayback, der wiederum von Adrian Lobe in der Süddeutschen zitiert wird. Zuvor schliefen die Haushaltsmitglieder im gleichen Raum mit einer Zentralheizung, die durch ein Loch darüber abzog, schreibt Rayback. Selbst wohlhabende Menschen schliefen nahe ihrer Diener und manchmal auch mit ihren Tieren. Mit Kaminen kam die Möglichkeit für Trennung und Privatsphäre, speziell für Reiche. Lobe zitiert das zu den Anfängen der Privatsphäre, um zu deren Ende überzuleiten. Es wachse eine Generation von Menschen heran, die durch die Benutzung von internetfähigen Geräten ihre Privatsphäre verlören und damit ein großes Stück Freiheit. Das erinnert Lobe an das Leben auf dem Land vor langer Zeit. Der Verlust von Privatsphäre führt dazu, dass auch das Leben und bestimmte Rollenbilder dörflicher werden, wie in einer vormodernen Gesellschaft. Jeder kennt jeden, seine Frauengeschichten, Eskapaden, Krankenakten, berufliche Situation und so weiter. So habe Amazon das Patent für einen Kühlschrank angemeldet, der durch Sensoren und Kameras verdorbene Lebensmittel erkenne. Lobe folgert: Amazon weiß also, wer Milch im Kühlschrank verderben lässt und wer ein Messi ist. Und vielleicht auch bald, wer Ahnung von Musik hat. Bis dahin beurteilt das Jan Brachmann. Für die FAZ hat er den Vortrag gehört, mit dem Nike Wagner das Bonner Beethovenfest eröffnet hat. Brachmann ist entsetzt darüber, wie wenig die Festivalintendantin über Beethoven sagt, aber das passe zum Programm, in dem Beethovens Musik viel zu kurz komme. Brachmann nimmt Nike Wagners Vortrag auseinander. So habe sie gesagt, die Musik nach 1800 habe die Nacht zum Thema gemacht, und zwar vorwiegend in Moll. Der Kritiker widerlegt sie unter anderem mit Chopin, der 11 von 21 seiner Nocturnen in Dur komponiert hat. Kennt Nike Wagner den Unterschied zwischen Dur und Moll? Fragt Brachmann und antwortet: Nein.
Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.